Leute, herzlich willkommen zur Frauenfußball-WM hier in meinem Podcast Halbfinale in Schweden. Es ist mal an der Zeit, dass ich mich auch melde und mal meine Eindrücke von diesem Turnier schildere. Heute fanden die ersten zwei Achtelfinalspiele statt. Ich habe mir extra den Wecker gestellt, bin 7:15 aus dem Bett gejumpt, habe mich vor den Fernseher gesetzt und dann als Spanien mit 4-1 führte, irgendwie nach 42 Minuten ungefähr. Und Aitana, eine meiner absoluten Lieblingsspielerinnen aller Zeiten, kann ich sagen, als Aitana ihre zwei Tore, und besonders das zweite war, eine Delikatesse gemacht hatte und Spanien insgesamt mit 4-1 führte, habe ich mich dann doch nochmal hingelegt und gedacht, okay, da kannst du dir auch nochmal eine Stunde Schlaf gönnen. Und das war wohl auch richtig so, denn wie ihr alle gesehen habt, hat Spanien mit 5-1 gegen eine doch ziemlich enttäuschende Schweiz gewonnen. Und anschließend dann bin ich wieder aufgestanden vor dem Spiel zwischen Japan und Norwegen. Und auch da gab es einen relativ klaren Erfolg, letzten Endes 3-1 für Japan gegen Norwegen. Das sind die beiden Achtelfinalspiele, die heute stattgefunden haben. Und ich denke, dass sich heute etwas Anti-mäßiges gezeigt hat, also Anti gezeigt hat, und zwar in der Form, dass so wahnsinnig viel darüber geredet wird in deutschen Medien. Ich sehe das in schwedischen Medien, ich habe das in englischsprachigen Medien gesehen, dass viele, viele Leute sagen, die Welt rückt zusammen, es wird alles enger, es ist alles total eng geworden. Und das ist ja teilweise auch richtig, wir haben das gesehen durch das Weiterkommen von Jamaika, von Nigeria, von Südafrika, von Marokko. Wunderschön, dass insgesamt drei afrikanische Mannschaften das Achtelfinale erreicht haben. Hat mich echt sehr gefreut. Aber letzten Endes, am Ende des Tages, wie die Amerikaner so gern sagen, at the end of the day, setzen sich dann auf einmal zwei sehr starke Nationen wie Spanien und auch Japan super locker durch gegen die Gegnerin, die sie heute gehabt haben, gegen die Schweiz und gegen Norwegen im Achtelfinale. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch überwiegend im Achtelfinale so weitergehen wird mit den Favoritinnen. Ich glaube zum Beispiel, dass morgen natürlich die offene Begegnung, ich komme gleich noch dazu, Schweden gegen die USA, ist ja sozusagen mein Spiel, dass das natürlich eine sehr offene Angelegenheit sein wird und dass das zweite Spiel allerdings dann auch wieder, dafür würde ich gar nicht aufstehen, sage ich euch, Niederlande gegen Südafrika, ich gucke mir dann gerne die Highlights an, nachts um 4 wird das nämlich gestartet und angestoßen, dass dieses Spiel zum Beispiel auch eine klare Angelegenheit sein wird für die Niederlande. Und ebenso glaube ich auch, dass sich die Favoriten in den weiteren Spielen durchsetzen werden. Das heißt Frankreich gegen Marokko und so weiter. Ja, also die Welt ist auf der einen Seite zwar zusammengewachsen, auf der anderen aber auch sehr, sehr differenziert. Und wenn ihr euch mal anguckt und wenn man sich mal anguckt, man Frau sich mal anguckt, die GDPs, also das Jahres, das Bruttosozialprodukt pro Person in den Ländern, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, so wird man sehen, dass am Ende zwar dann doch ein paar Ausreißer sind in der Statistik, dass aber am Ende doch die Nationen, die doch relativ weit oben sind auf der Liste des Bruttosozialprodukts pro Person, sich dann doch irgendwie durchsetzen und dass da vielleicht eine bestimmte Korrelation existiert. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass so ein Land wie Brasilien etwa, das ein GDP von $7,500 pro Person hat, jetzt auch ausgeschieden ist, aber dass die natürlich normalerweise sowohl im Männer- wie auch im Frauenfußball eigentlich schon die Gruppenphase überstehen, obwohl sie einen relativ niedrigen Lebensstandard in der Gesamtbevölkerung haben. Aber die Ressourcen, die so oft gefordert werden, die müssen ja auch da sein und die sind eben nicht überall da. Und das ist die Welt, in der wir leben, aber das ist auch wieder so eine Geschichte, die natürlich ganz anders zu diskutieren ist. Karen Bardsley hat heute wohl in englischen Medien auch einen Artikel geschrieben, wo sie gesagt hat, die ehemalige englische Nationaltorhüterin, für die sie nicht kennen, Karen hat geschrieben, das stellt euch mal vor, liebe Leute, wenn die Länder auf der Welt alle die gleichen Ressourcen hätten, wie dann der Frauenfußball aussehen würde. Ja, auch der Männerfußball würde anders aussehen und der Frauenfußball sowieso, ist ja ganz klar, aber die Welt ist leider nicht so und am Ende werden sich immer die reichen Länder gegen die ärmeren Länder durchsetzen, auch wenn es Ausnahmen, Überraschungen gibt und vielleicht sogar mal tatsächlich eine Mannschaft, die irgendwann mal bei irgendeinem Turnier durchkommen wird. Zurück zum Turnier. Die deutsche Mannschaft ist ausgeschieden und ich lese jetzt doch relativ viel, ich sehe relativ viel in den sozialen Medien und verfolge da vor allen Dingen natürlich die Diskussion in Deutschland, die da stattfindet. Die Diskussion darüber, warum ist Deutschland ausgeschieden, der Hype ist vorbei, sagen einige. Und darüber regen sich dann wieder andere VerfechterInnen des Frauenfußballs total auf, dass da einige Leute sagen, jetzt ist der Hype vorbei. Manche sagen, der ist vorbei, manche sagen, der ist endlich vorbei. Und ich muss schon sagen, Einmal muss man doch konstatieren, dass ein Ausscheiden des Weltranglisten Zweiten bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, in der man in einer Gruppe mit Kolumbien steckt und mit Marokko, dass man dieses Ausscheiden, Entschuldigung, bei allem Respekt, ist eine ganz miese Leistung am Ende. Und man darf gegen diese Länder nicht ausscheiden. Das ist also in den USA, wäre hätte man ja sofort der gesamten Führung der deutschen Nationalmannschaft, also mit Martina Voss-Tecklenburg an der Spitze, sofort das Kündigungsschreiben geschickt. Und hier in Deutschland macht man das anders. Da heißt er, nein, wir stehen weiter zu dir. Ich bin ein großer Fan von Martina Voss-Tecklenburg als Person. Sie macht einen sehr netten, sympathischen Eindruck, vertritt gute Werte auch in dem, was sie so sagt. Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob sie wirklich eine überragende Trainerin ist. Es gibt ja inzwischen schon einige Stimmen, die sagen, dass die Europameisterschaft 2022 in England so eine Art Ausnahme gewesen ist und dass MVT, wie sie ja abgekürzt wird wegen dieses langen Namens, eben sehr oft taktisch unkluge Entscheidungen trifft oder gar keine Entscheidung trifft. Und ich habe tatsächlich auch jetzt gerade im Spiel gegen Südkorea, sorry, habe ich wirklich vermisst, dass da irgendwas passiert von der Bank aus, weil dieses völlig einfallslose Spiel, das da gespielt wurde, Kick and Pop hat das irgendjemand genannt in irgendeinem Medium, ich weiß gar nicht, ob das Englisch oder Deutsch war, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Kick and Pop, also man schlägt lange Bälle und hofft, dass die Weltbeste Kopfballspielerin der Welt, wie ich finde, Alexandra Popp, den irgendwie reinköpft, liegend, kniend oder stehend oder hüpfend. Das war irgendwie so die einzige Idee, die man hatte und ist irgendwie nicht durchgekommen. Und die ganzen, also das ist ja auch psychologisch was nicht in Ordnung gewesen, finde ich, bei der deutschen Mannschaft. Nicht nur taktisch, dass man sehr viel umgestellt hat. Es war natürlich auch jetzt nicht so eine gute Idee, jetzt ausgerechnet im letzten Spiel, im entscheidenden letzten Spiel, runterzugehen auf eine Dreierkette von einer Viererkette in der Abwehr. Gerade wenn du das letzte Spiel mit Hammer und Meißel oder wie auch immer gewinnen musst, um weiterzukommen, dann ändere ich doch nicht die Abwehrkette, dann gebe ich doch der Mannschaft nicht was Neues. Ich fand es wirklich enttäuschend, dass auch viele Spielerinnen sind total hinter den Leistungen zurückgeblieben, die sie in England gezeigt haben. Eine Clara Bühl zum Beispiel, die, wo ich gedacht habe, als ich die letztes Jahr in England gesehen habe, Weltklasse, Weltklasse, Weltklasse. Wirklich in jedem Spiel war jetzt okay, aber auch nicht mehr Weltklasse. Wir haben nicht so eine große Bandbreite von Weltklasse-Spielerinnen in der deutschen Mannschaft. Wir haben eine Merle Frohms im Tor, die wirklich Weltklasse ist. Wir haben eine Ersatztorhüterin, Ann-Kathrin Berger, die auch Weltklasse ist, meiner Meinung nach. Wir haben natürlich eine Alex Popp, die zu den besten Spielerinnen der Welt gehört, auf gar keine Frage. Aber wen haben wir denn da noch? Wer hat sich denn schon wirklich nochmal durchgesetzt in der Weltspitze? Jennifer Marujan hat im Prinzip, nicht nur im Prinzip, sie hat ihren Rücktritt erklärt von der deutschen Nationalmannschaft. Das war die überragende Feldspielerin der letzten Jahre mit Popp zusammen, was die deutschen Pass haben. Und ansonsten haben wir sehr viele Talente, die unglaublich viel Potenzial haben. Ich hätte mir aber auch zum Beispiel sehr gewünscht, mal mehr von Sophia Kleinhane zu sehen aus Frankfurt, auch mehr zu sehen von Anyomi aus Frankfurt. Die haben auch meiner Meinung nach viel zu selten gespielt und da gab es viele Fehler im Coaching-Team, aber insgesamt ist der Hype, von dem jetzt geredet wird, dass der möglicherweise auch geschadet haben könnte, muss ich schon sagen, ist was dran. Denn die Warner Brothers Filme, die ich jetzt gar nicht alle gesehen habe, ich weiß gar nicht, wie viele Teile es schon gibt, 7 oder 8, glaube ich, das ist natürlich eine gewaltige, schwülstige, wunderbare, auch ich habe das genossen, die erste Staffel zu sehen, Produktion, die allerdings auch die Spielerinnen und damit die gesamte Mannschaft oder Frauschaft wirklich darstellt wie Superhelden. Und dabei haben die noch gar nichts gewonnen. Heldinnen, hätte ich sagen müssen. Und dabei haben die noch gar nichts gewonnen eigentlich. Die sind jetzt gerade mal Zweiter geworden bei einer Europameisterschaft, ja. Und wir sind zur WM gefahren und haben irgendwie gedacht, naja, Achtelfinale ist klar, wir gewinnen die Gruppe. Da buchen wir schon mal das Hotel und dann hat man erstmal gemerkt, nee, die Gruppe gewinnen wir nicht. Das machen wohl die Kolumbianerinnen. Da müssen wir dann irgendwie mal gucken, wie wir das mit dem Reisen erledigen. Und jetzt sehe ich, stelle fest, dass die Organisation, die Reiseorganisation, nicht mal einkalkuliert hatte, obwohl die Chance zugegeben gering war, auszuscheiden, aber sie ist ja eingetroffen, dass man einfach jetzt mal die Reisen irgendwie organisiert hätte. Ich muss doch eine Reiseorganisation in einem so professionellen Unternehmen wie einer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft haben. Die Spielerinnen müssen davon ja gar nichts wissen, aber ich muss eine Reiseorganisation haben, ist meine verrückte Meinung, die im Prinzip möglich macht, an jedem Tag oder nach jedem Spieltag, der dann eben so ein Abreisespieltag ist, auch abzureisen. Und jetzt muss die Mannschaft offenbar teilweise noch in Australien bleiben, teilweise irgendwie alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünft oder wie auch immer zurückfliegen. Das wird jetzt alles gerade organisiert. Ist auch so ein bisschen so ein Beispiel für deutsche Arroganz, dass man die Gegnerinnen nicht ernst genug genommen hat. So, jetzt habe ich ein bisschen geschimpft über die deutsche Mannschaft. Ich bin ein großer Fan. Ich bin ja jemand, der völlig unverdächtig ist, den Hype zu enthypen oder der den Frauenfußball verunglimpft oder so. Ich finde nur, man sollte die Frauenmannschaft genauso behandeln wie jede andere Mannschaft auch. Gerade das ist Gleichberechtigung und das ist Emanzipation, dass man die nicht mit Samthandschuhen anfasst, sondern sie gerecht und ehrlich beurteilt und dass man denen das dann auch sagt, wenn man irgendwas nicht in Ordnung findet und dass man da nicht irgendwas aufbaut und sagt, nein, die müssen wir jetzt schützen, um Gottes Willen, da können wir jetzt nicht kritisieren. Man muss kritisieren, denn nur durch Kritik kann man besser werden. Das habe ich irgendwie in meinem langen Leben als alter weißer Mann irgendwo doch schon gelernt. Jetzt aber mal zu dem morgigen Spiel Schweden gegen die USA. Das wird ein Knaller. Ich glaube, um 10 Uhr ist Anstoß. 10 Uhr in Melbourne, wenn ich richtig informiert bin. Ich wäre ja gerne da gewesen, aber der Weg ist ein bisschen weit. Und wenn du so alleine ohne Crowdfunding und ohne irgendwelche Sponsoren und irgendwelche Auftraggeber dich mit dem Frauenfußball beschäftigst, dann ist das ein bisschen weit und ein bisschen teuer. Und sowieso die Umwelt hätte auch darunter gelitten. Ja, nun spielen morgen Schweden gegen die USA. Und für mich ist Schweden der klare Favorit. Ich muss auch sagen, dass die Schwedinnen mir sehr, sehr gut gefallen haben in den drei Spielen bisher. 3 Spiele, 3 Siege, 2-1 gegen Südafrika, 5-0 gegen Italien und dann nochmal 2-0 gegen Argentinien. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt und was mich schon seit Wochen nervt und worüber ich auch immer wieder geschrieben und auch getweetet habe, ist, dass Caroline Seger dabei ist und dass jetzt wieder wirklich ein Drama stattfindet, weil sie sich jetzt schon wieder irgendwie sie hat jetzt schon wieder Schmerzen irgendwo in der Wade, glaube ich. Und es hieß, ja, da kann sie jetzt morgen wahrscheinlich gar nicht spielen. Jetzt hat Peter Gerhardsson, der Trainer, gestern gesagt, in der Abschlusspressekonferenz MD-1, hat er gesagt zu den anwesenden Journalistinnen und Journalisten, der Mannschaftsarzt und Caroline, die arbeiten jetzt dran und mir wäre das so wichtig, dass sie wenigstens 15 Minuten, wenn sie auch nur 15 Minuten spielen kann, das könnte so, so wichtig für uns sein. Und ich muss sagen, Leute, hört doch mal langsam auf. Wir haben bei diesem Turnier, das ist auch so eine Art, die ich jetzt irgendwie bei diesem Turnier erlebe, so ein Punkt, so ein Kapitel, wo ich sage, man muss da auch mal aufhören mit dem Fußball, mit dem Spitzenfußball. Wir haben es erlebt, dass hier Denkmäler gestürzt worden sind, ja. Christine Sinclair zum Beispiel, die großartige Kanadierin mit 40 Jahren jetzt nochmal dabei. Ja, musste die nochmal dabei sein im Spiel gegen Australien. Ich habe den größten Respekt vor Sinky, wie sie genannt wird. Aber gegen Australien wurde sie in der Halbzeit ausgewechselt. Da lag man schon, glaube ich, im Rückstand gegen die Australierin. Und die Trainerin Beth Priestman hat wohl eingesehen, naja, das mit Sinky da vorne, das wird nichts. Und dann haben die eingewechselt Evelyn Vian von Kristianstads DFF, die hier bei uns in Schweden spielt, Franco-Kanadierin, die dann wirklich Druck mal gemacht hat. Man hat das Spiel verloren, am Ende ganz deutlich verloren, aber das war das erste Denkmal. Das zweite Denkmal ist Marta, die ich über alles liebe, muss ich sagen. Ich kenne sie auch seit vielen, vielen Jahren, also wirklich seit 14 Jahren oder so, da habe ich sie zum ersten Mal getroffen, als sie 19 war hier und hier in Schweden in Umeå war. Und seitdem ein paar Mal interviewt, immer wieder mal getroffen, Hallo gesagt und so weiter, kurz geredet. Ich sehe jemanden, den ich wahnsinnig bewundere, für mich viele, viele Jahre lang die beste Spielerin der Welt in einer Klasse für sich. Wurde in Deutschland immer gnadenlos kritisiert, teilweise gehasst, was mich total aufgeregt hat. Ja, jetzt ist die Marta 37 Jahre alt, kommt von einem Kreuzbandriss zurück von Orlando Pride, hat praktisch fast ein Jahr lang nicht gespielt. War in London im Januar, da habe ich Raphael getroffen, die bei Arsenal gespielt hat. Und habe sie gefragt, hör mal, kommt Marta zurück? Und die hat gesagt, ja, Marta ist jetzt demnächst wieder dabei. Bei der nächsten, wie ich gehört habe, bei der nächsten Mannschaft wird sie dabei sein. Und dann dachte ich, okay, schön, Marta kommt zurück. Aber in welchem Zustand? Sie ist ja überhaupt nicht mehr die Marta, die wir mal gekannt haben. Und sie jetzt dann auch nochmal mitzuschleppen zu einer Weltmeisterschaft, da bin ich ziemlich gnadenlos und unsentimental. Das ist auch der Spielerin gegenüber unwürdig. Denn ich möchte doch solche Spielerinnen wie Sinclair, wie Marta, wie Rapinoe auch bei den USA und wie Caroline Seger in Erinnerung behalten, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und nicht irgendwie denken, oh mein Gott, es ist aber echt Zeit, dass die mal abtritt und wie soll man es ihr erzählen? Also das erlebe ich jetzt bei dieser WM auch hier immer wieder. Auch Rapinoe ist ja inzwischen schon längst nicht mehr Starterin bei den Amerikanerinnen und ich möchte nicht, dass Alex Morgan irgendwann das gleiche Schicksal ereignet, sondern was ich da eben wichtig finde, ist Leute, Mädels, Frauen, wenn die Zeit gekommen ist, lasst euch doch mal wirklich was anderes einfallen. Macht was anderes. Ihr müsst den Absprung schaffen, weil wir wollen euch doch als Stars, als Große in Erinnerung behalten. Werden das auch irgendwo tun, aber wir werden auch daran denken, dass es dann irgendwie am Ende der Karriere wirklich relativ traurig zugegangen ist. Also Marthas Abschied war dann doch grandios, fand ich, diese Pressekonferenz und dieses wunderbare Gespräch nach dem Spiel gegen Jamaika, wo Brasilien ja nicht gewinnen konnte und ausgeschieden ist, so ähnlich genauso wie die Deutschen, wo dann Martha zusammen mit Khadija Shaw oder Bunny Shaw aus Jamaika auf dem Platz gestanden hat, wo die sich mit ein bisschen mit Händen und Füßen unterhalten haben. Martha, ich weiß nicht, ob die wirklich jetzt super gut Englisch spricht, obwohl sie jetzt doch schon seit einigen Jahren in den USA lebt, aber unten in Florida wird ja auch sehr viel Spanisch / Portugiesisch gesprochen. Egal. Ich bleibe beim Thema, ich komme wieder zum Thema zurück. Also ich glaube, die USA sind, Schweden ist ein Wahnsinnsteam, trotz der Sega-Diskussion. Die haben einfach diese neue Generation, die ja auch jetzt schon auf die 30, um die 30 ist, wie zum Beispiel die wunderbare Amanda Ilestedt, die ist ja 30 Jahre alt, wie zum Beispiel Magdalena Eriksson, wie Stina Blackstenius, die sind ja auch schon nicht mehr die Jüngsten, aber sie sind sozusagen voll auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und diese Spielerinnen können tatsächlich sehr, sehr weit kommen. Und ich gehe davon aus, dass sie morgen auch so diszipliniert sind und so fokussiert sind auf ihre Arbeit, dass sie es schaffen, die USA zu schlagen und dann im Viertelfinale auf Japan zu treffen. Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, das Japan auch bei weitem noch nicht gewonnen hat. Schweden auch nicht, gar keine Frage. Aber die Schwedinnen können es wirklich wieder schaffen. Sie haben es noch nicht geschafft, ich weiß. Aber sie sind wieder eine der Top-Favoriten. Ist ja auch kein Wunder, wenn man auf der Weltrangliste auf Platz 3 steht, finde ich. Wenn morgen die 1 rausgeworfen wird, die 2 ist schon weg, dann sind die Schwedinnen tatsächlich die am höchsten gerankte Nation, die noch im Turnier ist. Die Amerikanerinnen, ich habe vor vielen Jahren mal, das muss 2014 etwa gewesen sein, habe ich mit dem heute australischen Trainer Tony Gustafsson ein langes Interview gemacht in Tyresö, was mir sehr gut gefallen hat. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist ein echt charismatischer, sympathischer Zeitgenosse, der Tony Gustafsson, ein großer Menschenkenner. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Wir hatten einen Termin für eine halbe Stunde angesetzt und letzten Endes haben wir da ungefähr zwei Stunden fast geredet. Und er ist ein Menschenkenner, er kann eine Gruppe führen und der hat mir damals gesagt, da habe ich ihn unter anderem auch gefragt, weil er da schon angefangen hatte als Assistenztrainer der USA, damals noch unter Pia Sundhage zu arbeiten, später dann auch unter Jill Ellis. Da habe ich ihn gefragt, was die Zukunft des amerikanischen Fußballs angeht und da hat Tony gesagt, die müssen ihren Fußball auch mal ein bisschen umstellen. Er sagte, wenn du dir anguckst, wie die Spanierinnen spielen und vor allem die Japanerinnen auch spielen, das technische Spiel, das taktische Spiel, dann müssen die in Amerika mal langsam wegkommen von ihrem Kick and Rush. Das hatten sie auch mal eine Zeit lang durchaus versucht, ein bisschen zu ändern. Sie haben ja auch immer wieder Spielerinnen nach Europa geschickt, in die besten Ligen, und zwar Top-Spielerinnen wie Lindsay Horan, die ja immer noch in Europa ist oder wieder in Europa ist, wie Kristen Press, wie Megan Klingenberg, wie Ali Krieger, die waren alle in Europa und haben teilweise auch Rose Lavelle und Alex Morgan, genau, bei Tottenham Hotspurs und auch Tobin Heath, die haben teilweise schon ein bisschen ihre Spielweise geändert. Aber jetzt unter Vlatko Andonowski sind die genau wieder zurück auf dem, eigentlich fast sogar noch weiter zurückgefallen und spielen eigentlich überhaupt keinen Fußball mehr, der in irgendeiner Weise modern zu nennen ist. Ich habe das große Gefühl nach dem heutigen Tag, nach dem heutigen Achtelfinale, dass es tatsächlich möglich ist, dass eine von den beiden Nationen, die wir heute gesehen haben, Spanien oder Japan, tatsächlich Weltmeister wird. Bei Spanien wird mir das ein bisschen leid tun, weil natürlich der Spielerinnenkonflikt mit Jorge Vidal, dem Trainer, Jorge Vilda, dem Trainer, mir immer noch so schwer im Magen liegt, weil das, was da erzählt wurde letztes Jahr über Vilda, dass er zum Beispiel bei Nationalmannschaftstrainingslagern oder auch bei Lagern der Nationalmannschaft die Spielerinnen angewiesen hat, ihre Schlafzimmertüren im Hotel nicht zu schließen, damit er dann um Mitternacht die letzte Runde macht, guckt, ob alle schlafen, überall das Licht aus ist und schön geschnarcht wird und dann er selber die Tür zumacht, dass er Einkaufstüten kontrolliert haben soll, das kann nicht ganz aus der Luft gegriffen sein. Und der spanische Verband, ich habe dann damals ein bisschen recherchiert, als die Geschichte aufkam, ist ein Macho-Verband, patriarchalischer Verband ohne Ende. Und dass dann von den 15 Spielerinnen jetzt doch mit meiner Lieblingsspielerin Aitana, mit Alexia, mit Mariona Kalentay auch noch einige andere zurückgekommen sind und aber einige draußen geblieben sind, ist natürlich schade. Und Spanien kann es aber auch ohne die schaffen, davon bin ich überzeugt. Spanien ist so unglaublich gut, dass die das schaffen können. Und das auch in einem zweiten Spiel gegen Japan, würde ich sagen, hat Spanien noch nicht verloren. Und die Japanerinnen, die haben natürlich immer mit ihrer Physis zu kämpfen. Die sind einfach, was ich jetzt gesehen habe in den Spielen, in den vier Spielen, wo sie 14-1 Tore gemacht haben, die sind einfach überragend. Keine Mannschaft hat so guten Fußball gespielt wie Japan. Mit einer Schnelligkeit, mit einem Timing, das nicht von diesem Planeten ist. Das ist also, kannst du wirklich im Lehrbuch sonst wo überall suchen. Da stimmt das Timing in 9 von 10 Fällen. Wann spiele ich den Pass? Wann gehe ich mal alleine? Wann spiele ich ab? Das ist alles so unglaublich konstruiert, so unglaublich getaktet, so unglaublich diszipliniert. Wurde heute auch mehrfach gesagt, auch bei den Kolleginnen. Hallo, übrigens schöne Grüße in den Rasenfunk. Dass die Japanerinnen so diszipliniert spielen. Und als ich den Rasenfunk da gehört habe, da fiel mir ein, dass ich ja in Japan schon gewesen bin. Nicht beim Fußball, aber in Japan gewesen bin. Und in Tokio vor 4 Jahren. Ja, vor 4 Jahren war ich in Tokio. Und da sind wir mit dem Shinkansen gefahren, dem Superschnellzug, der mit 350 Stundenkilometern durchs Land braust. Und wenn du dann in Tokio auf dem Bahnsteig stehst und dein Zug kommt rein, ja, dann wird er erstmal sauber gemacht, muss erstmal sauber gemacht werden. Der kommt aus Kyoto an in Tokio und fährt dann wieder zurück. Und in dem Moment, in dem dann die Türen aufgehen, die Passagiere erstmal raus, die Passagiere sind raus und im selben nächsten Moment läuft eine Armee von circa 50 bis 80, keine Ahnung, RaumpflegerInnen in diesen Zug in wunderbaren farbigen Uniformen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe es war. Ich glaube, blau und orange. Und die machen dann diesen Zug sauber innerhalb von 10 Minuten und kommen militärisch, man muss es wirklich sagen, fast schon militärisch geordnet, alle wieder raus aus dem Zug in derselben Sekunde. Da gibt es dann die Oberfrau oder den Obermann, der oder die das Kommando führt. Und die ganze Mannschaft kommt raus und in der nächsten Sekunde können die Passagiere, die dann nach Kyoto zurückfahren sollen, mit dem Zug einsteigen. Und der Zug fährt auf die Sekunde ab und er kommt auf die Sekunde an. Stellt euch das mal vor, liebe Freunde in Deutschland und Freundinnen natürlich auch. Das ist nicht so ganz einfach. Und da ist natürlich diese Disziplin ist ein Teil der DNA in Japan. Das ist, was ich mit dieser langen Geschichte, mit dieser Anekdote eigentlich erzählen möchte. Ich kenne selber ganz, ganz flüchtig, weil sie ja leider kein Englisch spricht, Maike Hammann, und wir sind alle so ein bisschen verliebt in sie. Egal wer sie mal sieht, irgendwo in, sie spielt ja in Stockholm bei Hammarby, sie ist 19 Jahre alt, sie hat leider bei der WM immer noch nicht gespielt, weil sie einer Schulterverletzung leidet, die sie sich im Trainingslager zugezogen hat. 19 Jahre alt, beste Spielerin der U20-Weltmeisterschaft im letzten Jahr. Gekauft von Chelsea London, wo sie ab nächstes Jahr im Januar geht sie dann dahin. Und aber direkt ausgeliehen an Hammarby in die schwedische Liga. Und deswegen habe ich das Vergnügen, immer wieder alle 2 Wochen, wenn ich Glück habe, alle 10 Tage, Maike Hammann sehen zu können. Und Maike Hammann ist einfach die Offenbarung. Sie ist eine ein fantastischer Mensch, sehr kindlich teilweise noch. Sie hat immer ein wunderbares Lächeln drauf. Und Lotta Öqvist, die bei Hammarby spielt, hat das letztens auch mal so schön erzählt, weil die wohnt irgendwie, ist eine Nachbarin von Maike. Und Lotte hat erzählt, wenn wir zum Training gehen morgens, das ist das Schöne, dass Maike meine Nachbarin ist, dann klingel ich bei ihr, dann hole ich sie ab und wir fahren zusammen mit der U-Bahn zum Training. Und ich kriege immer dieses wunderbare Lächeln von ihr. Das ist aber nicht nur das Lächeln, sondern es ist auch dieser unglaubliche Ehrgeiz. Nach dem 2:2 gegen Rosengård, wo Hammarby geführt hat und dann Rosengård ausgeglichen hat, 2:1 geführt hat und dann 2:2 der Ausgleich durch Rosengård fiel, das Spiel war zu Ende, hat Maike zum Beispiel minutenlang auf dem Platz geweint, weil die Mannschaft das Spiel nicht gewonnen hat und weil sie das Gefühl hatte, sie hätte mehr tun müssen, damit ihre Mannschaft gewinnt, hat sie später erzählt. Und wenn man sie dann spielen sieht, dann ist sie einfach eines der größten Talente, das ich in meinen bescheidenen 17 Jahren mit dem Frauenfußball gesehen habe. Ich habe sie schon mit Marta verglichen, also nicht mit ihrer Spielweise, aber mit ihrer Ausnahmestellung so ein bisschen. In dem Alter von 18, 19 so gefestigt zu sein, so eine Spielübersicht zu haben, so eine Technik, so eine Schusstechnik mit beiden Füßen, so eine Schnelligkeit und auch einen Siegeswillen, das ist eine ganz, ganz große für die Zukunft. Und ich hoffe, dass wir Maike Hammann auch noch sehen werden bei dieser Weltmeisterschaft. Ja, jetzt habe ich schon Schauen wir mal auf die Uhr. Jetzt bin ich auch schon wieder 25 Minuten dabei und es ist Zeit, auch mal Schluss zu machen. Ich mache weiter mit Analysen des Achtelfinales morgen und freue mich darauf, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, wenn ihr mir irgendwas schickt und wenn ihr mich mal irgendwo einladen wollt zu euren Podcast oder so. Ich bin immer gerne dabei und sage für heute Tschüss aus Stockholm, alles Gute und seid nicht so traurig, Deutschland ist ausgeschieden, jetzt könnt ihr alle Schweden anfeuern. Tschüss.